ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Start. Ein letzter Check noch zur Sicherheit. Die Ausrüstung stimmt, alles parat. Wir sind zum Aufbruch bereit. Wir sind seit Tagen schon in Baikonur und harren aus in Quarantäne. Die Experten gehen ein letztes Mal über die Pläne. Wir haben die Katastrophe kommen sehen und den Griff nach der Macht mit viel Witz kommentiert. Geglaubt, dass das System sich selbst reguliert. Natürlich haben nur die Reichsten und Rücksichtslosen es bis hierher geschafft. Die Elite oder was sich dafür hält, ist hergereist und hat zusammengerafft. Was der Planet hergibt an Organischem und an Kerosin, um die nächsten 1000 Jahre Nutzpflanzen in Nährlösung zu ziehen. Wir haben die Katastrophe kommen sehen, wie unsere Ur-Ur-Urgroßeltern schon. Die gleichen Idioten, das gleiche Problem, neue Generation. Herrscht draußen Tumult, es tobt ein Kampf auf der Basis. Wir sind fraglos privilegiert auf dieser Seite des Panzerglases. Das Raumschiff hebt ab, ein paar elende Klammern verzweifelt außen daran. Nicht zwei von jeder Art, nein, wir retten nur uns und vielleicht nicht mal das, was für ein schlechter Plan. Wir haben die Katastrophe kommen sehen. Wir haben die Katastrophe kommen sehen. Wir haben die Katastrophe kommen sehen.
Willkommen zu O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. Kneste abschaffen? Ihr hört den Mitschnitt eines Vortrags mit Lesung mit einer knasterfahrenen Tortenwerferin, aufgezeichnet am 6. Juni 2018 in der KTS Freiburg. In der folgenden Stunde den ersten Teil dieser Lesung, den wir dann in der kommenden Folge von O-Ton-Playback fortsetzen werden.
Am Anfang wollte ich ein bisschen noch was zu meinem Hintergrund erzählen. Wie ich überhaupt im Knast gelandet bin, das ist ein bisschen die Vorgeschichte dazu. Dann geht es bei Punkt 1 um Knäste in Deutschland, das ist ein allgemeiner Überblick, was für Haftformen es in Deutschland gibt, wie viele Menschen so im Knast sitzen im Vergleich zu anderen Ländern. Danach geht es um Leben hinter Gittern, also wie sieht also der Alltag im Knast aus, da werde ich ein bisschen was von meinem Alltag erzählen, aber auch allgemein so, wie das generell in Knästen aussieht, nicht nur bei mir. Der dritte Punkt ist Kritik an Knast und Strafe. Da wird es ein bisschen theoretisch. Also da wollen wir uns quasi irgendwie anschauen, also ein bisschen analysieren, wofür landen Menschen überhaupt im Knast, was für so Mythen gibt es rund im Knast, also so, was für so Vorurteile, Klischees hat man so im Kopf, was stimmt davon und was stimmt davon nicht. Und am Ende, also wird es auch so ein bisschen utopisch, da geht es darum, wie eine Gesellschaft ohne Knast aussehen könnte. Also was man dann stattdessen machen könnte. Und ganz am Ende geht es noch so ein bisschen um Widerstand, also darum, wie Gefangene sich untereinander organisieren, aber auch wie man quasi von außerhalb des Knastes, Gefangene unterstützen kann. Genau, das ist so der Überblick, was ich vorhabe. Dann zu wer ich bin und wie ich im Knast gelandet bin. Ich erzähle das so ein bisschen ausführlicher, nicht weil ich gern über mich rede, sondern weil ich es, glaube ich, wichtig finde, für einen Vortrag so ein bisschen meinen Hintergrund zu kennen, dass ihr so ein bisschen einschätzen könnt, woher kommen meine Ideen. Und ich glaube, ich finde es halt auch wichtig, gerade irgendwie so meinen Hintergrund sichtbar zu machen, weil halt oft, wenn halt irgendwie, wie bei mir, irgendwer in den Medien landet für irgendeine Aktion, dann ist halt meist nur die Person sichtbar. Aber was halt dabei unsichtbar gemacht wird, ist halt, was alles in Unterstützung im Hintergrund lief. Und das will ich halt auch dadurch so ein bisschen sichtbarer machen. Bei mir hat das im Grunde alles damit angefangen, dass ich irgendwann in die Grüne Jugend eingetreten bin. Bei der Grünen Jugend war ich dann irgendwie so ein, zwei Jährchen dabei, habe da auch so verschiedene Ämter gehabt und habe da auch ganz viel gemacht und fand es auch eine ganze Zeit lang ganz toll und habe dann nach einer Weile gemerkt, okay, irgendwie versprechen, also halten die nicht ihre Versprechen. Also die reden alle davon, das ist irgendwie alles total basisdemokratisch und alle können mitentscheiden, aber irgendwie funktioniert das halt nicht zusammen mit Parlamentarismus. Und also weil halt irgendwie Leute irgendwann anfangen, sich mehr darauf zu konzentrieren, was sie quasi an Parteikarriere machen können, als darauf, was sie am politischen Inhalt machen können. Also es verändert Menschen. Es gibt auch so eine ganz große Klüngelei innerhalb der Grünen Jugend und so weiter. Und dann habe ich eine Freundin irgendwann zu so einem Politcamp mitgenommen, wo ich festgestellt habe, oh, es geht ja auch anders. Wo ich dann irgendwie angefangen habe, mich auch herrschaftsfrei zu organisieren, also mehr auf Augenhöhe, wo tatsächlich alle mitentscheiden konnten. Und wo ich halt auch gelernt habe, so okay, mit direkten Aktionen kann man was bewegen. Und da kann man mehr mit bewegen, als irgendwie mit irgendwelchen langweiligen Parteidebatten. Und in der Zeit habe ich dann auch super viel gelernt. Also ich war irgendwie auf verschiedensten Workshops, Politcamps, habe irgendwie Politklettern gelernt, habe mir so Gerichtswissen angeeignet. Und in der Zeit war ich dann auch das erste Mal auf einem Anti-Knast-Training. Das ist so ein Wochenende, wo man quasi lernt, wie man in Knäste reingeht und wie man das macht und wie so ein Knast aussieht. Und damals waren Knäste für mich noch so was Großes, was mir irgendwie, das war irgendwie so ein großes schwarzes Loch und ich weiß nicht so richtig, was da drin passiert und das macht irgendwie Angst. Also gerade so dieses Unsicherheit, so was ist das überhaupt? Und ich habe dann selber, also mit den Knästen, also mit der Zeit, also es war halt irgendwie, also wie gesagt, am Anfang irgendwas, was mir Angst gemacht hat. Und mit der Zeit sind halt immer mehr Leute aus meinem Umfeld in den Knast gekommen. Also sei es jetzt irgendwie aus der Anti-Atom-Szene, also da waren irgendwie einige aus meinem Umfeld im Knast, G20 jetzt vor kurzem. Und dadurch ist Knast halt irgendwie immer näher an mich rangerückt. Und irgendwann wechselte, also die Angst blieb, aber es kam dann irgendwann auch so eine Neugier dazu, also ein Gefühl von, boah, ich will das mal ausprobieren. Ich will wissen, wie es da drin aussieht. Und dann kam irgendwann der Tortenwurf. Der Tortenwurf, das war eine recht spontane Geschichte. Das war halt irgendwie, ich wusste, Beatrix von Storch, diese AfD-Politikerin, kommt bei mir in der Stadt vorbei, macht da so einen Vortrag. Und ich habe halt am Abend vorher geschaut, was ich noch so irgendwie zu Hause im Bücherregal finde. Und dann war da halt irgendwie ein Tortenboden und Rasierschaum. Und am meisten Gedanken habe ich mir tatsächlich darüber gemacht, wie ich in die Veranstaltung reinkomme. Weil die ja auch relativ gut durch die Polizei bewacht war. Die haben auch selber irgendwie Sicherheitskontrollen am Eingang gehabt. Und an dem Tag war ich dann die interessierte Jungwählerin mit so einem grau karierten Faltenrock, weißer Bluse und bin damit auch ganz gut durchgekommen. Also durch die Polizeiketten konnte ich einfach so durchspazieren. Am Eingang hieß es dann, dass ich mich bitte nochmal abtasten lassen soll. Sie würden gerne irgendwie schauen, was ich so dabei habe. Und dann habe ich halt einmal gefragt, ja, was soll denn das jetzt? Wofür machen Sie das denn? Und dann hieß es, ja, Sie müssen schauen, dass keine Torten reinkommen. Meine Antwort war dann, ja, ich habe eine Torte dabei, was machen wir jetzt damit? Und dann haben sie mich trotzdem reingelassen. Und haben mich halt doch gebeten, ob ich denn irgendwie bitte meinen Korb, ich soll den doch bitte bei der Tür stehen lassen. Das hat super gepasst, ich war direkt neben der Bühne. Der Tortenwurf ist leider an sich nur so halb geglückt. Also sie hat noch so ein paar Spritzer abbekommen, aber ist mir leider an Security in den Wurfarm gesprungen. Habe ich ein bisschen zu Boden getackelt. Das war so die Geschichte mit dem Tortenwurf. Und ein halbes Jahr später kam dann irgendwann der Gerichtsprozess. Und auch beim, also der Tortenwurf an sich, das war so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit, aber eigentlich irgendwie nur lokal. Und wie ich Fahrt aufgenommen hat die ganze Sache ab dem Gerichtsprozess. Das war dann auch das quasi, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte diesen Gerichtsprozess zu einer Show machen, ich möchte da ein Theaterstück draus machen, ich möchte deren eigene Regeln gegen sie verwenden. Also, dass die mich quasi irgendwie verurteilen, einschüchtern wollen und quasi, das lasse ich nicht mit mir machen. Und dann Gerichtsprozess lief auch soweit ganz gut. Ich wurde dann zu Ersatzfreiheitsstrafe, also nicht, Quatsch, ich wurde zu Tagessätzen verurteilt. Und ich habe auch davor schon gesagt, wenn ich zu Tagessätzen verurteilt werde, dann gehe ich lieber in den Knast und sitze die ab. Das kann man bei Tagessätzen recht easy machen. Man muss einfach irgendwie lange genug warten. Also man kriegt dann halt irgendwie eine ganze Weile lang so Mahnbrief mit einem, bitte zahlen Sie jetzt. Und jetzt zahlen Sie aber bitte wirklich. Und wir können auch eine Ratenzahlung machen, das wäre auch okay. Ja, und die wartet man dann einfach ab, die kommen dann halt irgendwie so an. Und irgendwann kam dann halt der Brief mit, bitte kommen Sie jetzt in den Knast. Aber Sie könnten auch noch zahlen. Das war so meine Vorgeschichte, wie ich letzten Endes im Knast gelandet bin. Letztendlich, es gibt so einen kleinen Trick bei Tagessätzen. Ich bin letztendlich nur 14 drin gewesen, weil sie angezahlte Tagessätze nicht mehr vollstrecken dürfen. Das heißt, ich habe dann 1 Cent bezahlt und an dem Tag durfte ich dann schon raus. Es ging mir halt auch dabei halt irgendwie, es war halt einerseits dieses Ding von, ich möchte irgendwie Knast mal ausprobieren, ich möchte diese Angst verlieren, diese Angst vom Unbekannten. Und ich möchte halt auch einfach symbolisch zeigen, hey, eure Strafe akzeptiere ich nicht. Also eure Geldstrafe akzeptiere ich nicht und ich benutze eure eigenen Gesetze gegen euch. Dann zum ersten Punkt, Knäste in Deutschland. Da habe ich euch mal so einen Ländervergleich mitgebracht, wie viele Leute wo im Knast sitzen. Das ist die Gefangenenrate, die wird so gemessen, dass geschaut wird von 100.000 Einwohnern, wie viele davon sind im Knast. Deutschland ist da ungefähr Mittelfeld vor Europa, also in Deutschland haben wir pro 100.000 Einwohner 77 Gefangene. Und mit am höchsten sind die USA, da sind es so 600, 700. Und so die niedrigsten haben so skandinavische Länder, da sind es dann eher so 30 bis 50. Bei den Gefangenen selber in Deutschland, in den Statistiken wird leider immer komplett ausgeblendet, dass es auch irgendwie Menschen gibt, die nicht männlich-weiblich sind, also transsexuelle, intersexuelle, nicht-binäre Menschen. Das kommt in Statistiken einfach nicht vor, es wird ignoriert. Deswegen heißt es da immer, es gibt 95% Männer im Knast und 5% Frauen. Und was auch noch auffällig ist, ist, dass wir ein relativ rassistisches Knastsystem haben. Das wirkt sich dahingehend aus, dass im Knast 1/3 der Menschen werden in der Statistik als AusländerInnen bezeichnet. Ich finde den Begriff so ein bisschen auch unglücklich, weil er im Grunde überhaupt nichts darüber aussagt, ob das jetzt ein Mensch ist, der irgendwie seit seiner Geburt in Deutschland lebt, hier geboren ist, oder ob das jetzt heißt, dass es irgendwie ein Flüchtling, der halt irgendwie seit 2 Monaten hier ist. Und das deutet halt darauf hin, dass wir im Strafrecht eine relativ rassistische Praxis haben. Also das sieht man zum Beispiel an so Sachen wie Racial Profiling, also die Praxis von der Polizei, dass sie quasi Menschen, die sie als nicht deutsch einordnen, selber häufiger kontrollieren und dann auch häufiger anzeigen. Das ist eine andere Statistik, die zeigt, wie viele Gefangene es in Deutschland jeweils gegeben hat. Momentan sind wir da bei knapp 50.000 und die Statistik ist ein bisschen verfälscht. Das liegt daran, die wird einmal im Jahr aufgenommen und dann wird einmal im Jahr geguckt, an diesem Stichtag, wie viele sind gerade drin. Das sorgt halt aber dafür, dass wenn ein Mensch ein ganzes Jahr lang drin ist, dann landet er auf jeden Fall in der Statistik. Aber wenn Menschen immer nur so einen Monat drin sind oder ein paar Wochen, die landen, also davon landet halt nur ein Bruchteil in der Statistik. Und dennoch, was man hier sieht, also der zweite Balken von unten, dieser 9 Monate, hellblau, das ist mit einer der größten. Das heißt, der Großteil an Strafen, also die Hälfte der Strafen sind so Kurzfreiheitsstrafen, also unter 9 Monaten. An Kosten sind es für den Staat pro Tag, pro Häftling 100 bis 150 Euro, je nach Bundesland. Das heißt, bei mir waren das dann 150 Euro Strafe versus 2000 Euro Knast, die der Staat dann für mich bezahlt hat. Dann gibt es noch verschiedene Haftformen in Deutschland. Da unterscheidet man zwischen Freiheitsstrafe, also das ist dieses klassische, man bekommt einen Gerichtsprozess und der Richter sagt, du landest im Knast. Dann gibt es noch die Ersatzfreiheitsstrafe. Das ist quasi so, die Richterin entscheidet, du bekommst eine Geldstrafe. Und die meisten Menschen, die dafür, es gibt einige Menschen, die Geldstrafe einfach nicht zahlen können. Das sind dann die, die dann dafür im Knast landen, wenn die Geldstrafe nicht bezahlt wird. Also ich bin quasi eine Ausnahme, weil ich gesagt habe, ich mache das freiwillig nicht. Dann gibt es noch Untersuchungshaft. Untersuchungshaft ist das, was passiert, bevor es überhaupt einen Gerichtsprozess gab. Das wird angeordnet, wenn irgendwie die Gefahr besteht, dass der Gefangene, die Gefangene flieht, dass es Verdunkelungsgefahr gibt, Wiederholungsgefahr. Das sind so Gründe für Untersuchungshaft. Und daneben gibt es noch so ein paar Sonderformen, aber im Grunde im Vortrag geht es hauptsächlich um die Sache, also die drei Haftformen, die wir eben kennengelernt haben. Sonderformen wären zum Beispiel so Sachen wie Abschiebeknast, Ordnungshaft oder Beugehaft, um Zeugenaussagen zu erzwingen, Auslieferungshaft, Jugendarrest. Was man auch noch im weitesten Sinne dazu zählen könnte, wäre sowas wie Zwangspsychiatrie, also wo ja auch Leute gegen ihren Willen festgehalten werden. Und worüber sich streiten lässt, was ich aber auch noch dazu zählen würde, im weitesten Sinne wäre Schule. Es hat auch einer der wenigen Orte in unserer Gesellschaft ist, wo Menschen zwangsweise hin müssen, also wo sie quasi keine Wahl haben, ob sie sich gerade da aufhalten wollen oder nicht. Um noch mal so ein bisschen so ein Gefühl zu vermitteln, was Knast eigentlich bedeutet, habe ich zu Beginn so ein kleines Gedicht mitgebracht. Genau, ich lese es einfach mal vor. Sein Blick ist im Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Das ist unser erstes Gefühl für Knast zu vermitteln. Dann geht es weiter mit Leben hinter Gittern. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht von der JVA Freiburg. Die ist insofern interessant, dass einer der wenigen Knäste, die dieses Panoptikum-Modell von Foucault übernommen haben, wo quasi in der Mitte so eine zentrale Überwachungsstelle ist und von da aus so sternförmig die Gefangenentrakte abgehen. Zum lebenden Knast. Ich bin da kein besonders gutes Beispiel für. Einerseits, weil ich nur sehr kurz da war, also 2 Wochen, es genügt hat, um einmal reinzuknuppern. Also mehr ist da nicht drin. Was bei mir auch mit reingespielt hat, ist, dass ich in Schleswig-Holstein im Knast war. Schleswig-Holstein ist mit eins der Bundesländer mit den leichtesten Haftbedingungen. Das wird Richtung Bayern immer schlimmer. Bayern ist immer das Schlimmste, was man abbekommen kann. Was halt bei mir auch mit reingespielt hat, dass ich mit relativ vielen Privilegien in den Knast rein bin. Also, dass ich draußen eine große Unterstützerinnengruppe hatte. Dass ich auch sehr viel Aufmerksamkeit von den Medien hatte. Also, das hat sich zum Beispiel insofern auf den Haftaufenthalt ausgewirkt, dass bevor ich da reingegangen bin, hat die Sicherheitschefin der Anstalt einmal so eine Rundmail an sämtliche Mitarbeiter geschrieben, sie sollen mal vorsichtig sein, da kommt so eine, die ist irgendwie auch in der Zeitung drin gewesen. Und was ich auch ganz wichtig finde zu betonen, ist, dass Knast nicht erst dann beginnt, wenn die Zellentür sich schließt. Also vielleicht da mal so eine kurze Umfrage. Also wer von euch hat irgendwie schon mal, also selber hat selber irgendwie Knasterfahrungen, kennt irgendwie aus dem Freundeskreis, aus dem näheren oder weiteren politischen Umfeld? Also wer war da schon mal irgendwie mit Knast konfrontiert in irgendeiner Weise? Ja, so bummelig ein Drittel bis die Hälfte, würde ich mal sagen. Man könnte jetzt annehmen, das ist irgendwie eine Ausnahme, weil wir sitzen hier bei einer Anti-Knast-Veranstaltung. Natürlich tauchen da mehr Leute auf, die sich für Knast interessieren. Das ist aber nicht so. Also das ist so ein durchschnittlicher, also so ein Bevölkerungsdurchschnitt, mit dem man auch so in anderen Umfeldern bekommt. Und was das halt zeigt, ist, dass Knast halt irgendwie bei vielen, dadurch, dass er halt irgendwie indirekt, direkt im näheren Umfeld vorkommt, so eine Drohkulisse auch für viele ist. Also quasi auch dadurch, dass er einfach nur als Drohkulisse existiert, halt einfach Verhalten normiert. Bei mir selbst habe ich das nochmal sehr stark dadurch gemerkt, dass ich, also ab dem Moment, wo ich den Brief bekommen habe mit einem, jo, in 2 Wochen geht's für dich in den Knast, ab dem Moment war ich total angespannt. Also ich habe das richtig so auch in den Muskeln gemerkt, dass ich halt irgendwie die ganze Zeit so angespannt war, auch super leicht reizbar war in der Zeit und dass ich dann auch sehr froh darüber war, dass ich dann halt irgendwelche Freundinnen um mich hatte, die mich dann einfach nur zu irgendwelchen Veranstaltungen geschleppt haben, um mich zu beschäftigen. Also dass ich da in der Zeit halt nicht alleine war.
Ich kenne einen Jungen, so seltsam und weise. Manchmal ist er stunden ganz versunken und leise, dann wieder wild und kaum zu halten, als wäre er erfüllt von Naturgewalten. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier,
um zu blühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich weiß noch genau, wie wir uns trafen. Der Himmel war blau, ich hatte schlecht geschlafen. Er saß gegenüber in einer Regionalbahn und erzählte über Dinge, die mir vorher egal waren. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier, um zu blühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Nein, ich bin hier für die Sterne und ich bin hier sehr gerne. Und ich bin hier, weil ich lerne. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Und ich sehe ihn oft an verschiedenen Orten. Und ich lausche oft noch seinen Worten. Er sagt, ich bin nicht hier, um mich zu bemühen. Ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier, um zu blühen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier für die Bilanz. Ich bin hier für den Glanz. Und ich bin hier für den Tanz. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Nein, ich bin hier für die Sterne. Und ich bin hier sehr gerne. Und ich bin hier, weil ich lerne. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Ich bin nicht hier, um dir zu gefallen.
Dann zum Haftantritt. Also meistens findet man auf der Homepage der JVA so eine Liste mit Dingen, die man mitnehmen kann, die erlaubt sind. Die kann man sich mal angucken, aber eigentlich könnt ihr die ignorieren. Nehmt einfach das mit, was ihr dabei haben wollt, weil selbst, also sie werden es euch wahrscheinlich bei Haftantritt erstmal wegnehmen, aber wenn es im Knast drin ist, habt ihr viel leichtere Möglichkeiten, es irgendwie durch irgendwelche Anträge oder juristische Streits dann noch zu bekommen. Das ist viel schwieriger, das zu machen, wenn die Sachen außerhalb vom Knast sind. Und was ich auch als Tipp euch mitgeben würde, nehmt Tabak mit, egal ob ihr raucht oder nicht. Tabak ist super zum Handeln. Dann habe ich euch noch einen Textausschnitt mitgebracht. Der ist schon ein bisschen älter, von 1981. Der beschreibt, wie so ein Haftantritt aussehen kann. Das ist vom Ablauf her eigentlich gleich geblieben. Also bei mir sah das recht ähnlich aus. Wenn du als Besucherin in den Knast kommst, siehst du das Geländer. Du siehst die Gänge. Du siehst die metallenen Türen. Du siehst die Spione in der Tür. Du siehst die Flaggen. Du siehst die Etagenbetten. Toilette und Schemel und Tisch. Du siehst es mit dem herrlichen Gefühl, ich kann ja wieder raus. Eine Art Museum für dich. Da ist keine Metalltür. Da ist kein Gitter davor, das dich hindert, wieder zurück an diese Sonne zu kommen. Zurück in diesen Regentag oder was auch immer. Deine Freiheit ist hinter dir nicht zugeschlagen. Wenn du da reinkommst als Gefangener, wie ich für 10 Jahre, gibst du deine Persönlichkeit stückweise ab, unten in der Kammer. Erst gehst du durch die Gänge, da schlagen schon die Türen hinter dir zu. Riesige Schlüssel bewegen sich in den Schlössern. Dieses fürchterliche Schlüsselgeräusch. Du hast vielleicht einen kleinen Sicherheitsschlüssel von deiner Wohnung in der Tasche. Aber da sind alles gigantische, monumentale Schlüssel. Und dann kommst du die Stufen hoch, die Flure entlang, von Gang zu Gang, Gittertür dazwischen, aufschließen, Zuschluss. Dabei wirst du von einem Beamten zum nächsten weitergereicht. Bist nicht im Museum. Das ist deine neue Wirklichkeit. Du kommst unten in der Kammer an, als Paket, und wirst ausgepackt und dann wieder neu eingepackt, umfrisiert, umgestellt. Deine Weichen werden gegen deinen Willen eingestellt. Das merkst du mit jedem Wäschestück, das du den Kammerbullen gibst. Eines nach dem anderen, bis du ganz nackt dastehst und überhaupt nichts mehr hast, außer deinem Körper, deiner Haut und deiner Angst. Du musst dich auf eine Decke stellen. Wolldecke, 2x2 Meter. Du hast nun deine Privatkleidung auf diese Decke abzulegen. dann von dieser Decke auf eine zweite Decke, die etwas kleiner ist. Deine Zivil-, deine Privatklamotten, die du aus deiner Freiheit mitgebracht hast, werden nun zusammengerafft zu einem Bündel und weggetragen. Du stehst nun auf der zweiten Decke, vor diesen fürchterlichen Anstaltsklamotten, nackt und ungeheuer allein. In diesem Moment hast du im Grunde genommen deine ganze Eigenständigkeit, dein Privatleben abgegeben. Total abgegeben. Es ist nur noch die Hülle da. Dieses Gefühl ist irritierend. Wie eine Languste, die aus ihrer Haut rauskriecht und eine neue hineinschlüpft, reinschlüpfen muss. Bist benommen von dieser Entstofflichung, dass dir eigentlich überhaupt nichts mehr bleibt. Nicht einmal eine Nagelfeile, nicht einmal der altvertraute Kugelschreiber. Nichts, nichts, einfach nichts. Alles, was du besitzt, bist du selbst. Das ist um so einen ersten Eindruck zu bekommen, was Knast bedeutet. Und was beim Haftantritt auch noch interessant ist, also ich konnte relativ viel so an Büchern mit reinnehmen. Also bei mir haben sie nichts inhaltlich zensiert. Das passiert aber durchaus auch. Also bei einer Freundin haben sie zum Beispiel, also falls, vielleicht kennt ihr Foucaults Überwachung und Strafen. Das ist so ein Philosophiebuch über halt Strafe und Überwachung. Und das durfte sie nicht mit reinnehmen. Das könnte ja irgendwas Gefährliches sein. Das muss erst vom Sozialarbeiter geprüft werden. Hier habe ich noch ein Bild von meiner Zelle. Das ist exakt meine Zelle gewesen. Das Foto stammt von einer Journalistin, die ein paar Jahre bevor ich da im Knast war, eine Reportage beim Knast geschrieben hat und im Rahmen dessen halt dieses Foto gemacht hat. Was man da jetzt nicht sieht, ist, dass vorne in der Ecke, also aus eurer Blickrichtung, da war noch so eine kleine Klokabine mit drin. So Klo und Waschbecken. Bei mir war das so, dass ich die erste Woche im geschlossenen Vollzug war. Das ist das Bild da. Und nach einer Woche wurde ich in den offenen Vollzug verlegt. Und was halt aber beide Vollzugsarten so ein bisschen gemein haben, ist, dass sie beide einen sehr durchstrukturierten Tagesablauf haben. Also im geschlossenen Vollzug sah das dann so aus, dass ich irgendwie um 6:30 Uhr morgens einmal zur Nebenkontrolle geweckt wurde. Da muss man einmal kurz irgendwie Hallo sagen und Guten Morgen und dass man irgendwie noch am Leben ist zeigen. Das dient dazu, dass in Gefangenen ist die Suizidrate relativ hoch. Und es wäre ja irgendwie peinlich für die WärterInnen, wenn denen plötzlich irgendwer wegstirbt und sie das ein paar Tage lang nicht merken. Was auch durchaus schon passiert ist. In einigen Knästen ist die Nebenkontrolle auch durchaus früher, da werden die Gefangenen dann um 5 Uhr morgens geweckt. Was auch alle Gefängnisse gemein haben, ist, dass sie am Tag eine Stunde Hofgang ist vorgeschrieben. Das könnt ihr euch genauso klischeehaft vorstellen wie in den Filmen. Also bei mir war das dann so eine große Rasenfläche, umgeben von so hohen Betonmauern und Stacheldraht. Und da sind dann immer alle im Kreis gelaufen. Und mal irgendwie in den Gruppchen und mal in anderen Gruppchen. Und dann läuft man da halt so seine Runden die Stunde lang. Was es auch jeden Tag strikt zu selben Zeiten gab, war Essen. Frühstück irgendwie um 8, Mittagessen gegen 12, Abendbrot dann gegen 16, 17 Uhr. Vegetarisches Essen bekommt man im Knast inzwischen problemlos. Schwieriger ist es mit veganem Essen, da muss man oft größere Kämpfe drum führen. Und was optional in einigen Knästen mit dabei ist, in anderen nicht, ist Aufschluss und Umschluss. Aufschluss gab es bei mir, es waren dann mehrere Stunden am Tag, wo die Zellentüren in meinem Trakt einfach offen waren. Also das waren 10 Zellen und konnten wir halt irgendwie so einen Gemeinschaftsraum, Küche, Dusche nutzen. Und was es noch gibt, ist Umschluss. Umschluss heißt, dass die Zellentüren geschlossen bleiben, aber die Gefangenen sich gegenseitig besuchen dürfen. Also dann kann man quasi am Anfang sagen, ich möchte heute zu der und der, dem und dem. Und dann ist man in der Zeit halt bei man das zu besuchen. Bei mir gab es daneben noch so verschiedene Sport- und Freizeitangebote. Das ist aber alles dann optional gewesen und wird in vielen Knästen auch nicht angeboten. Und im Grunde so von der Beschäftigung könnte ich das ein bisschen so vorstellen, als ob ihr eine lange, lange Bahnfahrt macht und halt weder irgendwie Internet noch ein Handy noch ein Laptop dabei habt und euch halt irgendwie beschäftigen müsst. Was auch einige im Knast machen, ist irgendwie eine Arbeit oder Ausbildung. Das ist meistens aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Also das ist so, dass die Leute irgendwie dann erstmal lesen lernen oder Hauptschulabschluss nachholen, Realschulabschluss. Und Arbeit, das ist meistens Zwangsarbeit, also dass die Leute dazu gezwungen werden, das zu machen. Also beziehungsweise halt einfach auch durch die Umgebung gezwungen werden, weil wenn halt alles andere, also die andere Möglichkeit wäre, dass du den ganzen Tag monoton in deiner Zelle sitzt und nichts zu tun hast, dann ist halt auch der Wille zum Arbeiten stärker, weil es halt zumindest irgendeine Beschäftigung bedeutet. Und da habe ich einen Text von Franziska mitgebracht, die auch aus politischen Gründen für eine Weile in Haft war und in der Zeit arbeiten musste. Es ist bekannt, dass Strafgefangene unter der Androhung, andernfalls die Haftkosten übernehmen zu müssen, zur Arbeit gezwungen werden. Und das zu Löhnen, die bei 1 Euro pro Stunde liegen. Ich möchte nicht für irgendwelche Großfirmen Akkordarbeit leisten, möglicherweise Sachen herstellen, die ich politisch nicht korrekt finde. Ich möchte mich nicht zum Teil einer solchen Produktionsmaschinerie machen lassen. Paragraph 37 Strafvollzugsgesetz sehe ich mir genauer an. Abschnitt 1. Arbeit, arbeitstherapeutische Beschäftigung, Ausbildung und Weiterbildung dienen insbesondere dem Ziel, Fähigkeit für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern. Donnerstag ist mein erster Arbeitstag. Kurz nach dem Frühstück werde ich abgeholt. Schuhe muss ich noch anziehen und dann auf den Gang warten. Eine Beamtin bringt mich und 5 weitere Gefangene in den Betrieb. Dazu müssen wir durch mehrere geschlossene Türen. Dann stehen wir in einem großen hellen Raum mit nur einfach vergitterten Fenstern, die den Gefängnishof zeigen. Es gibt Schreibtische, auf denen wir Mappen zusammenbasteln sollen. Wir kriegen das vorgeführt. Da sind Mappen aus dunkelblauem Karton, in der Mitte immer ein Pappstreifen mit 4 Löchern. Dann ein grauer, dünner Schlauch aus Kunststoff, der wird durch Löcher gefädelt. Dann eine weiße Schiene, auch Kunststoff mit 2 Löchern. Die Schlauchenden müssen durch die Löcher der Schiene und dann unter dieser festgeklemmt werden, sodass sie waagerecht zur Seite stehen. Auf diesen Schlauchenden muss dann ein eckiges U, weiß, Kunststoff aufgesteckt werden. Letzteres erfordert ein bisschen Kraft und schon sehr bald tut mir die linke Hand weh. Das Schwierige dabei, die Mappen dürfen nicht geknickt, sondern nur vorsichtig aufgebogen werden. Schließlich sollen sie noch verkauft werden, so die uns einweisende Beamte. Eigentlich gibt es eine vorgegebene Stückzahl, 117 Stück pro Stunde. Andernfalls gibt es Lohnkürzungen. Der volle Stundenlohn wäre für Untersuchungsgefangene etwa 63 Cent pro Stunde. Ich rechne, das macht etwas mehr als einen halben Cent pro Mappe. Der Lohn für uns Strafgefangene liegt etwas höher, aber ich weiß ihn nicht. Die Beamtin Frau Schmidt erklärt mir, dass es wichtig sei, die Stückzahlen zu erfüllen und sorgfältig zu arbeiten, da sie die Arbeitsplätze erhalten wollen. Ich erkundige mich, weshalb Menschen hier arbeiten müssten, wenn es so schwierig sei, die Arbeitsplätze zu erhalten. Das sei so vorgeschrieben. Arbeitsverweigerung bei Strafhäftlingen müsse sie melden, erwidert Frau Schmidt. Diese müssen dann ihre Haftkosten zahlen. Frau Schmidt äußert, dass ich in den ersten beiden Tagen die Stückzahl noch nicht schaffen könne, appelliert aber an mich, mir Mühe zu geben. Außerdem seien zwar kurze Rückfragen erlaubt, längere Gespräche während der Arbeitszeit aber untersagt. Das so als ein Beispiel. Ein weiteres sehr schönes Beispiel kommt aus dem Öko-Fairtrade-Bereich. Stromi. Stromi ist eine Firma, die Strohhalme herstellt, ganz ökologisch, ganz toll aus echtem Stroh. Und die haben in dem Knast produzieren lassen, wo ich da war, begründen das auch ganz toll damit, dass sie, ja, also sie wollen ja eigentlich nicht irgendwie so Zwangsarbeit wie in China, deswegen lassen sie extra lokal in Deutschland produzieren. Ich habe mir mal deren Website angeguckt und dann ein sehr schönes Zitat gefunden. Auf der Website von Stromi heißt es: Der Wunsch nach sozialer Harmonie besagt, dass niemand an den Rand der Gesellschaft gestellt werden darf. Unsere Naturstrohhalme geben Menschen das Gefühl, gebraucht und anerkannt zu sein. Das ist so dann das, womit Menschen sich das moralisch begründen, dass sie irgendwie im Knast oder Zwangsarbeit für 1-2 Euro Stundenlohn produzieren lassen. Dann zum offenen Vollzug. Da habe ich euch auch mal ein Bild mitgebracht. Das Gebäude rechts im Bild, das so ein bisschen aussieht wie so ein Reihenhaus. Das war bei mir der offene Vollzug. Der kurze Gartenzaun war hinterm Haus nicht höher. Und das Haus an sich, das war halt irgendwie, wie gesagt, so ein Reihenhaus mit so einem Wohnzimmer, Küche. Die Zellentüren waren die ganze Zeit offen. Wir konnten auch im Garten hinterm Haus gehen. Da gab es so einen kleinen Ententeich und irgendwie einen Grill und Gartenstühle. Im offenen Vollzug durfte ich dann auch ein Handy haben. Konnte also jederzeit telefonieren, wenn ich wollte. Und einige Gefangene gehen im offenen Vollzug auch arbeiten. Aber das Problem mit offenem Vollzug ist halt, dass es eigentlich was relativ Ekliges hat, weil es halt irgendwie so diese ganzen Machtstrukturen, die es im Knast halt gibt, so ein bisschen verschleiert. Und dazu habe ich auch einen Text mitgebracht, das ist aus meinem eigenen Tagebuch. Man merkt, dass der Frühling beginnt. Diesmal werde ich von den zwitschernden Vögeln vor meinem gitterfreien Fenster und nicht mehr vom Schlüsselrascheln geweckt. Die Sonne scheint und langsam schmilzt der Schnee. Gemeinsam frühstücke ich mit den anderen Gefangenen in der Küche. Alles fühlt sich ein wenig merkwürdig an. Viel zu zuckrig normal und kaum noch nach Knast. Spätestens als am Vormittag die Liegestühle ausgepackt werden und wir uns im Garten hinterm Haus ausbreiten. Dabei ist solch ein offener Vollzug gerade deswegen so ekelhaft, weil man ihn kaum anmerkt, dass es sich immer noch um einen Knast handelt. Oberflächlich betrachtet mag es den Menschen ja besser gehen, aber die Kontrolle und Überwachung ist dennoch da, nur versteckter. So kann, wenn jemand nicht ins System passt, der einzelnen Person die Schuld zugeschoben werden. Anstatt die Fehler im System zu suchen. Die einzelne Person hätte sich ja nur mehr anstrengen müssen. Dazu kommt das Paradoxon, dass im offenen Vollzug selbstständiges Leben gezeigt werden soll, während gleichzeitig im Knast alles bis ins kleinste Detail vorgegeben wird. Mit wem man zusammen wohnt, wann abends das Licht im Flur ausgeht, mit wem man Sex haben darf, wie das Zimmer auszusehen hat und wie man miteinander umgehen soll, um nur einige Beispiele zu nennen. Wie ein gutes Leben auszusehen hat, wird auch durch die Anstalt vorgegeben. Am besten komplett drogen- und alkoholfrei mit 8-Stunden-Job. Selbst wenn es für einige gut passt, so ist es doch scheiße, dass allen dieselbe Lebensschablone aufgedrückt wird. Der niedrige Zaun vorm Fenster macht mich nervös. Es wäre so verdammt einfach, drüber zu klettern. Aus psychischer Sicht sind mir die sichtbaren hohen Mauern und der Stacheldraht deutlich lieber. Denn der Stacheldraht ist in gewisser Weise auch hier noch da. Nur dass ich hier gezwungen bin, ihn in meinem Kopf minütlich neu zu errichten, indem ich selbst mich daran hindere, über den Zaun zu klettern.
Ich bin als Letzte noch da und sag zum zweiten Mal gute Nacht, ich bin weg. Geh runter und raus und in den Internetshop, so heißt der Späti bei dir unten am Eck. Und im Radio dort läuft ein Lied, das hab ich immer gehasst. Und meine Chance bei dir hab ich immer verpasst. Der Laden ist voll, ich steh an und denk an dein Lächeln. Geht dir so gut. Deine Party war toll, ich wollte dir noch so vieles erzählen, doch mir fehlte der Mut. Und im Radio hier läuft ein Lied, so ein Lied, das mich bisher nie freute. Und meine Chance bei dir habe ich immer verpasst, bis heute. Schon vorbei, bis es mit deinem Lächeln wieder begann. Im Internetshop werden Verbindungen raus in alle Länder der Welt gemacht. Und vor dem Kühlschrank steht eine der Abertausend Königinnen der Nacht. Draußen verhallt Protest oder Wehgeschrei. In ungehörten Versen, Partys und Passanten, Ratten und Champagner, man findet seinen Platz in parallelen Universen. Oh, 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 jetzt merk ich's, die Welt geht mich wieder was an. Das war alles schon vorbei, bis es mit deinem Lächeln wieder begann. Stadt angezündet. Eine hier unten und eine da oben. Du stehst rauchend am Fenster, wo mein Blick dich findet. Ich geh zurück und ich lächel die Beauty Queen an im Internetshop. Und ich kaufe zwei Bier und ich laufe die vier Treppen rauf zu dir und klopf an deine Tür. Oh, 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 jetzt merk ich's, die Welt geht mich wieder.
Dann zum Kontakt nach außen. Also im Knast selber, man kann Besuch bekommen. Das sind dann je nach Knast pro Monat 2 bis 4 Stunden. Und also bei mir waren das dann zum Beispiel, also dass Leute am Mittwochvormittag und Samstagnachmittag zu Besuch kommen konnten. Das waren dann die einzigen Besuchszeiten, die in der Woche erlaubt waren. Und es war dann halt mehr oder weniger Glück, dass dann zufällig Leute Zeit hatten. Aber wenn halt dann meine Verwandten und Freundinnen keine Zeit gehabt hätten, hätte ich halt einfach keinen Besuch bekommen. Bei mir gab es auch noch die Möglichkeit zu telefonieren. Das ist auch nicht in allen Knästen so, dass es die Möglichkeit gibt. Das sah dann so aus, dass während Aufschluss war, konnten wir so ein Gemeinschaftstelefon im Flur benutzen, aber zu völlig überteuerten Preisen. Also die Knasttelefone sind alle völlig überteuert. Das meiste läuft über die Telefonanbieter Telio. Und ich habe mal so ein bisschen rumgerechnet. Wenn ich im Knast eine Stunde gearbeitet hätte, und für dieses Geld telefoniert hätte, hätte ich 8 Minuten telefonieren können. wenn ich draußen zu einem Mindestlohn, sagen wir irgendwie 8, 9 Euro die Stunde, normaler Prepaid-Tarif gearbeitet hätte, wären das 100 Minuten gewesen. Also diese 8 Minuten versus 100 Minuten. Wobei ja irgendwie für einen Gefangenen, eine Gefangene, dieser Kontakt nach außen noch viel wichtiger ist, als irgendwie, dass man hier irgendwie anrufen kann draußen. Deswegen ist es auch so wichtig, Briefe in den Knast zu schreiben. Das ist nämlich die einzige Kontaktmöglichkeit, die da noch verbleibt. Aber selbst Briefe sind oft problematisch. Also bei mir hat es immer so 3 bis 5 Tage gedauert, bis ein Brief ankam. Teilweise wird die Post auch komplett beschlagnahmt oder es gehen Briefe auf dem Weg verloren. Bei mir wurden teilweise auch Beilagen beschlagnahmt mit einer sehr absurden Begründung von, da könnten ja irgendwelche Drogen bei sein, also bei irgendwelchen Zeitungsartikeln, die sie dann nicht weiterleiten wollten. Was auch bei mir witzigerweise beschlagnahmt wurde, war eine, also vielleicht kennt ihr diese Monopoly-Karten, diese, du kommst aus dem Gefängnis frei, die haben sie bei mir auch nicht durchgelassen. Mit Mitgefangenen bin ich auch soweit ganz gut zurechtgekommen. Also, einige haben mich auch sehr direkt darauf angesprochen, ob ich denn die sei, die irgendwie vor ein paar Tagen in der Zeitung gewesen sei. Haben das irgendwie mitbekommen gehabt, aber haben da meistens recht freundlich darauf reagiert. Was ich aber auch mitbekommen habe, dass im Knast, so gerade im Frauenknast, super viel gelästert wird. Also eigentlich so der Großteil der Gespräche dreht sich um so Themen wie, wer hatte mit wem was, die hat mich beklaut, die war unfair zu mir, die hat mich belogen. Und das ist also auch als verständlich, weil halt irgendwie ab dem Moment, wo man sich quasi nur, also wenn man quasi nichts an außerer Beschäftigung mehr hat, fängt man halt an, sich mit sich selbst und irgendwie dem, was man noch im Umfeld hat, zu beschäftigen. Und ich habe dazu auch einen weiteren Text von Franziska mitgebracht, die so ein bisschen beschreibt, wie so verschiedene Abläufe da sind. Das zwangsweise Zusammenleben sehr unterschiedlicher Menschen sorgt ohnehin für Spannung. Die unterschiedlichen Situationen der verschiedenen Frauen und insbesondere verschiedene Freiheiten, die sie gewährt bekommen oder eben nicht, machen es nicht leichter. Während die sogenannten Freigängerinnen, die im dritten Stock wohnen, fast nur noch in der Anstalt schlafen, haben andere nur sehr wenige Ausgangsstunden oder sind komplett eingesperrt und können die Anstalt nicht mehr zu Weihnachten verlassen. Obwohl es dennoch allen besser geht als im benachbarten geschlossenen Vollzug, entsteht hier schnell Neid und Missgunst. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist für einige das Eingesperrtsein besonders traurig und sie scheinen ein Ventil für ihren Ärger zu suchen. Ein weiterer Aspekt sind die immer wieder neu bildenden Cliquen, in denen auch persönliche Feindschaften diskutiert oder Gerüchte verbreitet werden. Hinzu kommt eine gewisse Konkurrenz unter den arbeitenden Gefangenen. Eine befreundete Mitgefangene hat einmal erzählt, andere Frauen hätten, als sie noch neu waren, Unterschriften gegen sie gesammelt. Sie würde angeblich nicht ordentlich genug putzen. Mitgeteilt hat er diesen Vorwurf keiner. Und sowohl Mitgefangene als auch Beamten bestätigten ihr später, dass die von ihr geputzten Gemeinschaftsräume tadellos seien. Ja, ansonsten mit Mitgefangenen im Knast wird super viel getauscht. Also man kann eigentlich irgendwie fast alles tauschen. Man kommt auch super leicht an Drogen ran. Und was ich selber bei mir so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass so eine misstrauische Atmosphäre herrscht. Also gerade, weil man halt auch nicht weiß, was dann wohin weitererzählt wird. Also war ich auch selber am Anfang sehr zurückhaltend mit dem, was ich so erzählt habe. Und wo ich das halt vor allem gemerkt habe, waren halt irgendwie so Kleinigkeiten im Alltag. Also dass irgendwie eine Gefangene mir halt angeboten hat, dass ich irgendwie ihr Shampoo mit benutzen kann. Oder dass ich irgendwie eine Creme bekommen kann, die sie nicht mehr braucht. Und es war dann halt sofort sowas, wo ich irgendwie mir gedacht habe, so ja, was will sie denn jetzt im Gegenzug dafür haben? Was erhofft sie sich davon? Also so, dass so dieses Misstrauen halt einfach da war. Und halt im nächsten Zug eigentlich auch gleich so dieses Gefühl von, boah, vielleicht bin ich da gerade hart unfair ihr gegenüber. Also vielleicht will sie einfach tatsächlich nur nett sein und ich bin da gerade ohne Grund misstrauisch, aber es war halt trotzdem so, dieses Misstrauen war halt erstmal da. Und das ist halt einfach, die Atmosphäre im Knast hat einfach so dieses gegenseitige Misstrauen halt fördert. Mit Personal war auch schwierig für mich, weil Repression im Knast teilweise nicht so sichtbar war. Also insofern, dass ich, wenn ich irgendwie bei einer Demo Polizisten habe, die irgendwie mit einem Gummiknüppel auf mich einschlagen, dann ist da relativ klar, wie das Machtverhältnis gerade ist. Also dass da irgendwie gerade Repression ausgeübt wird. Aber im Knast war es dann halt eher so, dass dann irgendwie abends noch so ein netter älterer Herr vorbeikam, der hatte halt eine Uniform an, aber der hat mir dann noch einen Tee vorbeigebracht und gefragt, wie es mir denn so geht, ob ich mich gut einlebe. Und in dem Moment halt klar dabei zu bleiben, hey, der ist derjenige mit dem Schlüssel, der kann jederzeit irgendwelche Sanktionen gegen mich verhängen, der hat Macht über mich, der ist derjenige, der mich da eingesperrt hält, der mich meiner Freiheit beraubt. Dann trotzdem aber irgendwie in dem Moment halt quasi einen Umgang damit zu finden, dass er eigentlich irgendwie erstmal nett zu mir ist. Das war schwierig für mich. Und Ein weiterer Punkt, der schwierig war für mich, ist halt so, also ich glaube, das ist gerade für Menschen, die mit einer linkspolitischen Einstellung in den Knast kommen, gefährlich. Also ich bin halt eigentlich in den Knast reingegangen mit einer klaren Einstellung, ich finde Knäste scheiße, ich will, dass sie abgeschafft werden. Und im Knast selber war es dann halt so, dass ich quasi irgendwie auch, dass halt eigentlich erstmal alle Knast gut finden. Also klar, ist ja auch irgendwie selbstverständlich. Und das, bei den meisten konnte ich mich davon auch ganz gut abgrenzen. Aber so, das, was für mich dann schwierig war, war halt irgendwie, ich hatte halt regelmäßig Gespräche mit so einem Pastor. Das war halt irgendwie, der ist halt am ersten Tag zu mir gekommen und meinte halt so, ja, also eigentlich dürfe er dazu nicht sagen, aber das mit dem Tortenwurf fand er ja schon gut, dass ich das gemacht habe. Und hat mir dann im Laufe der Tage halt auch immer wieder so Sachen, also ich hatte dann regelmäßig Gespräche mit ihm, weil es halt irgendwie auch für mich eine Möglichkeit war, halt irgendwie unüberwacht, also weil er Schweigepflicht hat, mit jemandem halt irgendwie so ein bisschen intellektuellere Gespräche zu führen. Und es halt eine nette Abwechslung war, zum in der Zelle sitzen. Und der hat mir dann halt so Sachen erzählt wie, ja, also er war ja damals auch so ein bisschen radikaler in seiner Jugend bei der Anti-Atom-Bewegung. Und er findet das ja auch total gut, dass junge Leute sich so engagieren. Aber mit Knast, also vielleicht soll ich da nicht so hart zu den Wärtern sein. Die versuchen ja auch einen guten Job zu machen. Und die versuchen ja auch den Leuten zu helfen. Und vielleicht hilft Knast ja auch einigen Leuten, die können hier eine Ausbildung machen oder sowas. Und dadurch, dass ich in dem Moment, wo er solche Sachen gesagt hat, schon in so einem Gespräch mit ihm drin war und halt irgendwie auch auf diese Argumente dann halt eingegangen bin, habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Halt so nach und nach halt irgendwie mehr so mich an Gedanken gewöhnt, die ich halt eigentlich, also die ich halt irgendwie im Nachhinein, als ich wieder draußen war, relativ gruselig fand. Also das ist sowas wie vielleicht ist Knast ja irgendwie, ja, eine Utopie, wäre vielleicht ohne Knast besser, aber vielleicht im jetzigen System. Und also ich glaube, das ist halt so gerade so eine Gefahr für linkspolitische Menschen, die im Knast kommen, also klar bei der eigenen politischen Einstellung zu bleiben. Was halt dazu kommt, ist halt, dass irgendwie im Knast selber die Wärter in jeder Zeit irgendwelche Sanktionen zählen können oder Belohnungen. Das war was mich gerade am Anfang sehr verunsichert hat, weil halt irgendwie nie klar ist, was quasi muss ich machen, um welche Sanktionen zu bekommen. Also wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich Grenzen ausreizen? Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich am Anfang erstmal mit sowas ein bisschen zurückgehalten habe. Und ich habe halt auch gemerkt, dass es halt irgendwie, also dass dann halt auch so Belohnungen gewirkt haben. Also das habe ich dann an so Kleinigkeiten gemerkt. Also dass ich halt irgendwie, ich wurde halt öfters wegen meiner Kleidung angepumpt. Also dass ich halt irgendwie, na, es geht nicht, dass ich barfuß auf dem Gang rumlaufe. Das geht nicht, dass ich irgendwie tags bei meiner Zelle im Jogginganzug rumlümmel. Ich muss mich doch vernünftig anziehen. Solche Sachen. Und dann wurde mir halt, also ich habe dann halt irgendwie, also das mit dem Barfußlaufen, das erste Mal bin ich dann halt einfach in die Zelle zurückgegangen, weil ich halt Angst hatte, dass ich an dem Bett kein Frühstück bekomme, weil ich gerade auf dem Weg war, mir Frühstück zu holen, dass das halt problematisch sein könnte. Und nach ein paar Tagen hieß es dann, ja, also wenn Sie sich jetzt brav verhalten, wenn alles gut läuft, dann kommen Sie in den offenen Vollzug, da kriegen Sie dann auch ein Handy und die Zelle ist die ganze Zeit offen, das ist doch was Schönes. Und ich habe schon gemerkt, dass ich ab dem Moment mehr auf meine Kleidung geachtet habe. Und ich bin mir, also in dem Moment habe ich mir halt so eingeredet von, ja, irgendwie das Barfußlaufen einem Handy zu opfern, ist irgendwie, das ist es wert. Aber vielleicht ist es das auch nicht. Vielleicht wäre es auch im Nachhinein irgendwie authentischer, cooler für mich gewesen, wenn ich halt da mehr bei meinen Überzeugungen geblieben wäre und halt irgendwie nur kurz irgendwie Strafe riskiert hätte. Also ich weiß es nicht, aber das weiß man dann so im Nachhinein vielleicht. Und mit so einer der härtesten Sanktionen, die es im Knast gibt, ist der Bunker. Der Bunker ist im Grunde eigentlich sowas wie moderne Folter. Also da können sie Leute bis zu 4 Wochen reinstecken. Und eine Freundin von mir war da mal so 2 Stunden drin, Hanna. Die ist da reingekommen, während vor dem Knast eine Solidaritätskundgebung war, damit sie von dieser Kundgebung nichts mitbekommt. Was halt auch so ein bisschen zeigt, dieses Muster von, dass sie halt in dem Moment, wo sie quasi gegen die Kundgebung nichts tun können, dass sie das dann an den Gefangenen auslassen. Genau. Was halt aber nicht heißt, dass man deswegen weniger Kundgebung machen sollte, sondern eher mehr. Aber das war so ihr Erlebnis aus dem Bunker. Jetzt kenne ich auch die Strafzelle. Die sieht aus wie eine klassische Gewahrsamszelle. Gittertür, Edelstahlklo und seine blaue Sportmatte zum Liegen. Zettel und Stift durfte ich nicht mitnehmen. Video überwacht. Wenn Mensch pinkeln will, soll Mensch vorher klingeln. Dann wird für 5 Minuten die Kamera ausgemacht. So steht es auf dem einzigen Hinweisschild in der Zelle. Sie hat auch ein Fenster. Habe ein paar Dehnübungen gemacht und geschlafen. war die Strafe dafür am Fenster gesessen und die Frage, hörst du uns, Hanna? Mit Ja, ich höre euch, beantwortet zu haben. Habe circa 2 Stunden da unten verbracht. Wasserflasche war einzig erlaubter Gegenstand. Falls es ein Konzert gab, habe ich dementsprechend nur 3 Lieder davon mitbekommen. Also wie gesagt, im Bunker können sie Leute bis zu 4 Wochen einsperren. Und oft dürfen Leute im Bunker auch keine normale Kleidung tragen. Also die sind da halt teilweise dann nackt mit so einer Papierunterhose bekleidet. Und das halt über mehrere Wochen hinweg. Und nach 4 Wochen müssen sie dann irgendwann mal einen Richter befragen, ob das noch okay ist, ob sie die Person noch länger darin behalten. Aber 4 Wochen können sie dann einfach erstmal machen. Das war so der Teil Alltag im Knast.
Kneste abschaffen. Vortrag und Lesung mit einer knasterfahrenen Tortenwerferin. In O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr heute den ersten Teil dieses Mitschnitts vom 6. Juni 2018 aus der KTS Freiburg.
Auf, ruhige See, keine Pläne, und über uns ein Wolkentier streichelt so. Das Leben ist eine Fontäne, es trägt sich selbst, füllt sich aus, sinnlos, schön, einfach so. Und ich frag dich, wo geht's hin, Kapitän? Du bist doch Kapitän, oder wer steuert? Wozu brauchen wir den Kompass, wenn wir nicht wissen, wohin wir beide wollen? Das Ufer rückt fern, ich sehe die großen Wellen rollen, ich sehe die großen Wellen rollen. Und du fragst mich, Kapitän, oder wer steuert ihn? Weil du nicht lenkst und weil ich nichts entscheide, und wir jeder nur nach hinten schauen, so sitzen wir jetzt beide im Bauche des Wals voll Vertrauen und fragen, wo geht's hin, Kapitän? Du bist doch Kapitän. Gehen, an anderen Tagen, und gar nichts mit Streit und unerquickliche Stunden. Und tausend Möglichkeiten haben wir gefunden. Es gibt Serien mit sehr vielen Folgen und andere Arten, die Zeit hier so schön zu vergeuden. Und auch wenn gar nichts zwischen uns mehr ist, wie es war, wir könnten hingehen, denn weißt du, sie sind immer noch da. Die Orte, an die wir gehen, an anderen Tagen, und alles, was wir da sind, wenn keiner uns sieht. Wenn die Sterne gut stehen und die Planeten sich alle vertragen, scheint die Sonne da draußen und singt uns ein Lied.
Und irgendwann muss er sie.